Kinder sind billige Arbeitskräfte. Die organisieren sich nicht in Gewerkschaften, die sind nicht mündig so, also die können sich nicht wirklich so zur Wehr setzen. Die sind auf die Arbeit, die sie kriegen, angewiesen, weil sonst leiden sie Hunger, im wahrsten Sinne des Wortes.
Willkommen bei Weitergedacht, der Podcast der WZ. Jede Woche präsentieren wir eine neue Geschichte, stellen eure Fragen und geben Einblicke in unser 320 Jahre altes Archiv.
Bis eine Mango von Peru in ein Supermarktregal in Österreich kommt, vergehen mehr als 3 Wochen. Dazwischen liegen Erzeuger, Aufkäuferinnen, Exporteure, Importeurinnen, Großhändler und schließlich der Einzelhandel, also der Supermarkt. Und trotzdem kostet diese Mango in meinem Einkaufswagen nur um die 2 Euro herum. Wie kann das sein, frage ich mich. Die Antwort darauf kann eigentlich nur sein: Ausbeutung, die entlang der Lieferkette passiert. Wir freuen uns also über Discounterpreise, während andere, auch Kinder, 15 Stunden am Tag arbeiten und dafür einen Lohn bekommen, der meist unter der Armutsgrenze liegt. Was die EU nun gesetzlich dagegen unternimmt und ob das tatsächlich die Lösung gegen Menschenrechtsverletzungen dieser Art ist, wird uns mein heutiger Studiogast, der Jurist Anton Fischer, erklären. Hallo Anton.
Hallo Petra, freut mich, dass ich wieder hier sein darf.
Mein Name ist Petra Tempfer und ich bin Redakteurin der WZ. Anton, um welche Art von Menschenrechtsverletzungen geht es bei dieser Lieferkettenproblematik genau? Und inwieweit werden auch Kinderrechte dabei verletzt?
Naja, Peter, du hast schon kurz einen Weg skizziert, den eine Mango nimmt, dass sie von irgendwo, wo es warm und trocken und für Mangos gedeihlich ist, zu uns kommen kann. Das ist ein relativ weiter Weg und du hast auch gesagt, dass die Mango trotz dieses weiten Wegs ja um die 2 Euro herum kostet. So genau weiß ich das jetzt gar nicht, weil ich habe schon länger keine Mango mehr vergenusszwergelt. Aber jetzt kann man sich schon vorstellen, dass von diesen 2 Euros die Leute, die Mango, die das Feld bestellen oder die Mango ernten oder die dafür sorgen, dass die Mango überhaupt herkommen kann, jetzt kann man sich schon vorstellen, dass diese Leute recht wenig sehen von diesen 2 Euro. Im Wesentlichen hast du es schon gesagt, es geht ganz stark bei diesen Menschenrechtsverletzungen, die da auf dem Weg passieren können, um zum Beispiel Sklaverei und Zwangsarbeit, das sind Menschenrechte, die in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert sind als Menschenrechte. Und natürlich im weiteren Sinne geht es eben um Ausbeutung von Arbeitskräften und insbesondere auch Kinderarbeit.
Und um welche Kinderrechte geht es da eigentlich jetzt genau, die verletzt werden?
Wenn wir über die Menschenrechtsverletzungen reden, ja, eben Sklaverei, Zwangsarbeit, Ausbeutung von Arbeitskraft, dann trifft es auch auf die Kinderarbeit zu. Auch Kinder werden ausgebeutet. Auch Kinder werden quasi in die Zwangsarbeit gebracht oder müssen sich da verdingen. Kinder sind billige Arbeitskräfte. Die organisieren sich nicht in Gewerkschaften. Die sind nicht mündig so. Also die können sich nicht wirklich so zur Wehr setzen. Die sind auf die Arbeit, die sie kriegen, angewiesen, weil sonst leiden sie Hunger, im wahrsten Sinne des Wortes. Und natürlich ist es meistens nicht so, dass der Arbeitgeber da auf die Kinder zugeht und sagt, ja, jetzt müsst ihr hackeln, damit's ein bisschen so, sondern es ist eher so dann die Eltern, die sich's gar nicht leisten können, dass die Kinder nicht arbeiten. Und es ist auch sehr oft so, dass Kinderarbeit in der Familie passiert. Also wenn jetzt die Familie das Feld bestellt, dann muss der 10-Jährige mitmachen, das Feld bestellen. Der kann nicht lieber spielen oder lieber zur Schule gehen, falls er die Möglichkeit überhaupt zur Schule zu gehen oder einer solchen Tätigkeit nachgehen, sondern der ist quasi gezwungen, da mitzuarbeiten beim Bestellen von Feldern, beim Pflücken von Mangos, damit da das Auskommen der Familie gesichert ist.
Weil Kinder haben ja auch ein Recht auf Bildung wahrscheinlich, oder?
Theoretisch schon, ja. Also Was bedeutet Kinderarbeit überhaupt in dem Zusammenhang oder was Kinderarbeit ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Und was verbotene Kinderarbeit ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen haben wir das Alter des Kindes natürlich. Zum anderen ist der Typ der Arbeit entscheidend bei der Beurteilung. Die Länge der Arbeitszeit ist ein wichtiger Faktor und auch die Arbeitsbedingungen. Jetzt schwebt das alles nicht im rechtsleeren Raum herum und habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Da gibt es natürlich gewisse internationale Konventionen, völkerrechtliche Verträge und ganz einschneidend ist da ein eine Konvention von der ILO, das ist die International Labour Organization, internationale Organisation, die sich vor allem mit Arbeitsrecht beschäftigt. Und die gibt zum Beispiel vor, das Minimumalter für eine zulässige Arbeit, die die Gesundheit, Sicherheit und Moral von jungen Personen beeinträchtigen kann, also gefährliche Arbeit, also die gefährlich sein kann, da ist das Mindestalter 18. Das glaubt man gar nicht, ja, wenn man sich das anschaut, aber wenn man sagt, das sagt die, wenn die Gesundheit, die Sicherheit oder die Moral beeinträchtigt werden kann durch die Arbeit. Grundsätzlich sagt sie, das Minimumalter ist, oder der Zeitpunkt, wo ein Kind oder ein junger Erwachsener, wenn man jetzt so will, in die Arbeit gehen kann oder einer Arbeit nachgehen kann, ist das Ende der Pflichtschule, aber jedenfalls nicht jünger als 15 Jahre. Also offensichtlich geht die ILO schon davon aus, dass es überall auf der Welt sowas gibt wie eine Pflichtschule und eine Schulbildung, hoffe ich auch ehrlich gesagt, ja, wollen wir natürlich voraussetzen. Und sie geht davon aus, das Ende der Pflichtschule, aber das Alter nicht jünger als 15. Und in bestimmten Ausnahmen, und das ist vielleicht recht interessant, in bestimmten Ausnahmen in am wenigsten entwickelten Ländern, least developed countries, also wird immer noch Entwicklungsländer, unterteilen sie noch in die Entwicklungsländer und in die noch weniger Entwicklungsländer sozusagen, wenn man das jetzt einmal so formuliert. Also in den am wenigsten entwickelten Ländern ist das Minimumalter nicht jünger als 14 Jahre und in den Ländern muss eine Konsultation der Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretungen passieren, um eben eine solche Ausnahmesituation zu schaffen, sodass die Kinder, muss man in dem Fall wahrscheinlich noch sagen, mit 14 schon arbeiten gehen dürfen, schrägstrich müssen.
Und wie alt sind die Kinder entlang der Lieferkette, die dort arbeiten?
Ja, also wahrscheinlich, und das ist ja das Traurige, das sind wahrscheinlich nicht 14 oder noch nicht 15. Ich nehme mal an, und so genau weiß ich das jetzt nicht, aber das ist eben auch der Grund, warum da jetzt die EU sehr stark eingreifen möchte, vor allem um da die Kinderrechte zu sichern. Ich nehme an, dass die Kinder, die Mangos pflücken oder die Kinder, die das Feld bestellen für die Mangos, ja, da werden wohl auch 10-Jährige dabei sind oder 12-Jährige. Davon muss man leider ausgehen.
Neunzehnhundertachtzehn wurde erstmals ein Gesetz erlassen, das die Kinderarbeit umfangreich reglementierte. Für unter 12-Jährige war sie fortan verboten. Kinder mussten eine strikte Nachtruhe einhalten und Arbeitsinspektoren wurden eingeführt. Am 28. Dezember 1918 berichtete die Wiener Zeitung über das neue Gesetz, in dem es unter anderem hieß: Als Kinderarbeit gilt die entgeltliche und die, wenn auch nicht besonders entlohnte, regelmäßige Verwendung von Kindern zu Arbeiten jeglicher Art. Kinder dürfen nur insoweit verwendet oder sonst beschäftigt werden, als sie dadurch in ihrer Gesundheit nicht geschädigt, in ihrer körperlichen und geistigen Entwicklung oder in ihrer Sittlichkeit nicht gefährdet und in der Erfüllung ihrer Schulpflicht nicht behindert werden. Wer fremde Kinder verwenden will, hat vorher bei der Gemeindebehörde für jedes Kind eine besondere Arbeitskarte anzusprechen.
Was ist eine Lieferkette genau? Was kann man sich darunter vorstellen? Wie viele Menschen sind involviert?
Menschenrechtsverletzungen, wie gerade gesagt, und eben auch Umweltbeeinträchtigungen können während der gesamten Wertschöpfungskette oder Tätigkeitskette, wie man es auch sagt, passieren. Du hast eben schon geschrieben, wie viele Schritte da eine Mango nehmen muss oder wie viele Stadien eine Mango durchlaufen muss, sodass sie vom Feld wirklich ins Regal kommt und dann dargeboten wird. Damit die Mango wirklich in den Supermarkt kommt, ist ein mehrstufiges Netzwerk notwendig, das von Unternehmen, das von der ersten Wertschöpfungsstufe bis zum Endprodukt sozusagen durchlaufen wird. Man kann also sagen, dass der Begriff der Lieferkette oder Wertschöpfungskette aus sich auf alle Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens bezieht und alle Schritte im In- und Ausland umfasst, die von der Herstellung der Produkte oder der Erbringung von Dienstleistungen notwendig sind, einschließlich Entwicklung, Nutzung und Entsorgung. Jetzt gibt es Lieferketten beinahe in jeder Branche. Also alles, was bei uns am Tisch kommt, alles, was wir auch vor allem anhaben, ja, Kleidung, wird irgendwo produziert. Meistens nicht in Österreich, meistens auch nicht im EU-Raum, meistens in Ländern, wo man recht billig produzieren kann, wo die Arbeitskraft auch recht billig ist. Wenn man jetzt zum Beispiel über die Textilverarbeitung redet, da habe ich jetzt vor kurzem in den Nachrichten gehört, in der Zeitung gelesen, in Bangladesch, die Textilverarbeitung, da ist es wirklich so, dass die Arbeiter einen Lohn von bis vor kurzem knapp 70 Euro im Monat bekommen haben, Jetzt haben sie dort den Lohn erhöht auf knapp über 100 Euro, was aber immer noch sehr viel zu wenig ist. Die Arbeiter fordern dort 190 Euro. Also das ist ungefähr die Relation, kann man sich vorstellen, ja, wie wenig die von dem Endprodukt sehen und wie wenig die Arbeiter da teilhaben oder partizipieren an dem Endprodukt, das da bei uns ins Regal kommt. Natürlich ist es für die Unternehmen recht lukrativ, ja, deswegen machen sie es ja auch, das eben dort zu produzieren, da wenig ausgeben zu müssen, auch sehr stark in Länder zu gehen, wo der Arbeitnehmerschutz auch nicht so stark ausgebildet ist.
Welche Produkte sind da vor allem betroffen? Sind das vor allem Lebensmittel und Kleidung?
Also grundsätzlich ja, habe ich Lieferketten, ganz, ganz viele Bereiche, ganz, ganz viele Branchen, aber unser Eins denkt halt sofort, neben der Mango von der Petra natürlich, an Textilherstellung, da diese eben, wie gesagt, die großen Modeketten, die da billig produzieren, die jetzt da auch angehalten sind, ja, und zum EU-Gesetz kommen wir wahrscheinlich auch gleich, ja, wirst du mich eh nicht auslassen, aber die jetzt, wenn wir das Beispiel Bangladesch hernehmen, da versuchen jetzt die Fabriken, die Textilfabriken in Bangladesch, auf die großen Modeketten zuzugehen und zu sagen, jetzt müssen wir mehr zahlen. Es ist beschlossen worden von der Regierung, da diese Lohnerhöhung von diesen knapp 70 Euro auf 100 Euro, das ist auch ein Haufen Geld bei denen. Jetzt wollen die, dass die Modeketten das natürlich übernehmen, dass die Modeketten bessere Preise machen für die Textilfabriken, damit die nicht drauf sitzen bleiben und damit die nicht den Arbeitnehmern jetzt mehr zahlen müssen, aber nicht mehr fürs Produkt kriegen. Also das wird jetzt ein Kampf, wie ich gelesen habe. Nach außen geben sich die Modeketten so, dass sie das unterstützen. Also die nach außen hin unterstützen sie diese Lohnerhöhungen und setzen sich für die Arbeitnehmer, für den Arbeitnehmerschutz ein und für den Schutz eben von diesen Arbeitern und gegen die Verletzung von Menschenrechten. Aber man wird dann sehen, wie viel es ihnen im Endeffekt wirklich wert ist, weil jetzt sagen die Fabriken, ja, dann müsst ihr uns aber ein bisschen mehr Geld geben, damit wir den Arbeitern mehr Geld geben können. Also das ist jetzt sozusagen off the records daneben, was jetzt gerade eben, was die Textilindustrie angeht, in Bangladesch passiert.
Was unternimmt die EU nun gegen diese Menschenrechtsverletzungen entlang der Lieferkette?
Ja, also die EU hat erkannt, dass Zwangsarbeit und Kinderarbeit nicht von irgendwo herkommt, auf gut Deutsch gesagt, sondern das kommt dann, wenn Unternehmen entlang ihrer Wertschöpfungsketten rücksichtslos agieren. Also Gewinnerzielungsabsicht ist jedem Unternehmen natürlich dabei und deswegen gibt es ja auch Unternehmen und das ist ja auch gut und recht so, aber die Gewinnerzielungsabsicht um jeden Preis sozusagen, um rücksichtsloses Handeln, das in einer Gewinnmaximierung resultiert. Und jetzt gibt es manche Länder, die bereits Gesetze erlassen haben, die soziale Mindeststandards gewährleisten. Aber es ist ein Fleckerlteppich. Es sind einzelne Länder, die haben schon Gesetze und es ist aber ein Fleckerlteppich aus einzelnen nationalen Gesetzen. Und die EU hat erkannt, dass das nicht ausreicht, um Menschenrechte effektiv zu schützen. Zum einen gehen die Gesetze oft nicht weit genug. Also legen keine weitgehenden Sorgfaltsmaßstäbe oder Pflicht zum Setzen von Präventionsmaßnahmen auf, sondern zum anderen sorgen sie für die ungleiche Bedienung in verschiedenen Staaten. Und das ist das, genau das, dass die unterschiedliche Standards sind, unterschiedliche Maßstäbe, unterschiedliche gesetzliche Anforderungen. Und was macht das Unternehmen? Es geht dorthin, wo es am leichtesten ist. Und das passiert eben. Da ziehen sich eben Unternehmen recht gerne dann in Länder zurück, wo kein Menschenrechtsschutz besteht oder kein ausreichender. Und das ist das Ziel. Die EU möchte einen länderübergreifenden Schutz von Arbeitnehmern organisieren und schaffen und einen gesetzlichen Rahmen für die Sorgfaltspflichten entlang der Lieferkette entwickeln. Und das ist das Ziel von der Richtlinie. Man kann sagen, die EU will Unternehmen Sorgfaltspflichten und Vorgaben für verantwortungsvolle Unternehmungsführung auferlegen, damit ein nachhaltiges und verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln gefördert wird und Menschenrechts- und Umweltaspekte sollen in die Unternehmensführung verankert werden.
Also das ist eine EU-Richtlinie, die seit wann in Kraft ist?
Das ist vielleicht der Punkt, wo ich sage, die ist noch nicht in Kraft. Es liegt ein Entwurf vor, der ist Ende 2022 vom Rat der Europäischen Union basierend auf einem Vorschlag der EU-Kommission eingebracht worden, ist durch den Rechtsausschuss des EU-Parlaments gegangen und wird momentan in den sogenannten Trilogverhandlungen zwischen der Kommission, dem Rat und dem Parlament verhandelt. Vielleicht kurz die EU-Gesetzgebung, das funktioniert immer so. Da gibt es die drei Player, da gibt es die Kommission, dann gibt es den Europäischen Rat und dann gibt es das Europäische Parlament. Die Kommission macht immer einen Vorschlag, gibt es dem Europäischen Rat, die tun ein bisschen herumdoktern, dann gibt es noch die Juristen, die tun auch noch ein bisschen herumdoktern. Und dann geht das Ganze zum EU-Parlament, das sind die direkt gewählten nationalen Abgeordneten und die verhandeln das dann und schlussendlich wird eine Richtlinie zum Beispiel vom Rat und vom Europäischen Parlament beschlossen.
Und inwieweit ist diese Richtlinie bindend? Also müssen dann die Länder auf nationaler Ebene Gesetze erlassen?
Genau. Da ist es so, das haben unsere Zuhörer und Ihnen sicher schon öfter gehört, aber ich bringe es halt vielleicht, weil man hört das immer, aber vielleicht versteht man es nicht genau. Ja, das ist auch, hat mich auch ein halbes Studium gekostet, um das zu verstehen. EU-Recht, ja. Richtlinien sind im wahrsten Sinne des Wortes Richtlinien. Ja, das ist jetzt nicht so ein Gesetz, aber es bringt die Verpflichtung, dass die einzelnen Länder diese Richtlinie, also dieses Gesetz ist es ja jetzt nicht, ja, aber diesen Akt innerhalb einer bestimmten, in der Richtlinie verankerten Übergangszeit in nationales Gesetz umsetzen müssen. Also den Ländern wird mehr oder weniger grob vorgegeben, was sie machen müssen und es wird ihnen ein Zeitplan gegeben oder nicht eine gewisse Zeitdauer gesagt und während denen müssen sie es umsetzen. Und wenn sie es nicht umsetzen, dann gibt es ein Vertragsverletzungsverfahren und dann kriegen sie einen Stress mit der EU. Passiert ganz, ganz häufig und ist auch der Grund, warum jetzt Richtlinien vielleicht nicht so bindend sind unter Anführungszeichen und nicht so die unmittelbare Wirksamkeit entfalten. In dem Zusammenhang kann man sagen, warum macht die EU keine Verordnung? Die Verordnung ist nämlich, bringe ich jetzt klugscheißerisch an den Punkt, ja, ist nämlich die zweite Möglichkeit von der EU Recht zu setzen. Die Verordnung ist was, wo eben der Europäische Rat und das Europäische Parlament und mir auch die Kommission einen Rechtsakt setzt, eben diese Verordnung, und diese Verordnung entfaltet sofort unmittelbare Geltung. Also die Länder müssen da kein Gesetz mehr erlassen, sondern die Verordnung gilt dann unmittelbar und muss unmittelbar angewendet werden. Länder sind die Staaten, wenn ich mal Länder sage, meine ich jetzt die Mitgliedstaaten, ich bin ein bisschen salopp heute, sind also ein bisschen so ihrer eigenen Entscheidungsfähigkeit beraubt. Sie dürfen sich das jetzt nicht aussuchen, was im Gesetz so genau drinstehen soll, sondern sie ist die Verordnung. Jetzt gibt es natürlich die Frage, ja, warum machen sie nicht eine Lieferkettenverordnung, aber zum einen sind das wahrscheinlich relativ oft auch politische Gründe, die da im Hintergrund eine Rolle spielen. Und zum anderen werden solche Rechtsakte kommen meistens in Form von der Richtlinie daher.
Aber was passiert genau bei Verstößen gegen eine Richtlinie, wenn man einfach kein Lieferkettengesetz erlässt? Muss man dann Strafzahlungen machen oder?
Naja, dann gibt's auf jeden Fall ein Vertragsverletzungsverfahren. Und jetzt schieß mich nicht tot, wenn ich das jetzt nicht so rausschleudere, aber es gibt auf jeden Fall ein Vertragsverletzungsverfahren. Man muss sich rechtfertigen vor der EU, dass man es nicht tut und trägt nicht zur guten Reputation eines Unternehmens bei. Ich nehme auch an, dass da auch Sanktionen wie vielleicht auch Geldbußen damit verbunden sein können.
Aber für wen soll das Lieferkettengesetz dann gelten, wenn es nach der EU geht?
Also das Lieferkettengesetz richtet sich an, wenn man so will, große Unternehmen. In erster Linie, und ich sage da gleich, warum ich in erster Linie sage, ja, aber in erster Linie an Unternehmen mit einer entsprechenden Größe und einem Umsatz. Vorgesehen in der Richtlinie sind Unternehmen mit 500 Mitarbeitenden und einem Umsatz von 150 Millionen Euro im Jahr oder mit 250 Mitarbeitern und ihnen und 40 Millionen Umsatz im Jahr, wenn die in bestimmten Branchen tätig sind. Also zum Beispiel Textilindustrie, wo wir vorher gesagt haben, das ist genau ein Thema. Und zum Beispiel auch in der Lebensmittel- und Agrarproduktion tätig sind. Also da sind wir wieder mit der Mango. Die Mango von der Petra, um die ins Regal zu bringen, müssen Unternehmen mit eben 250 Mitarbeitern und 40 Millionen Umsatz da sich an die Richtlinie, also an das Gesetz halten, das dann auf Grundlage dieser Richtlinie sozusagen erlassen wird. Von den Unternehmen wird erwartet, dass sie ihr wirtschaftliches Treiben oder ihr Wirtschaften in Bezug auf Themen wie Kinderarbeit, Ausbeutung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, sichere Arbeitsbedingungen und Nachhaltigkeit überwachen und optimieren.
Also was müssen die betroffenen UnternehmerInnen jetzt wirklich konkret tun? Müssen sie da immer so Berichte vorlegen?
Ja, denen werden Sorgfaltspflichten auferlegt. Im Wesentlichen geht es um die Auferlegung von Sorgfaltspflichten, um die Einhaltung von bestimmten Standards und bestimmten Maßnahmen sozusagen. Das sind negative, im Wesentlichen negative Auswirkungen auf Menschenrechte. Und nebenbei auch gesprochen geht es auch ganz stark um Umweltschutz, aber dazu vielleicht können wir dann später noch kurz reden. Also Menschenrechte und Umweltschutz, und da sind bestimmte Sorgfaltspflichten ganz klar definiert, wie zum Beispiel eben das Verbot von Kinderarbeit oder eben die Sicherstellung von sozialen und ökologischen Mindeststandards. Jetzt kannst du dich sicher erinnern, das habe ich vorher gesagt, in erster Linie geht es um die großen Unternehmen, und jetzt denken wir uns, ja, okay, die Mango bringen, ja, das werden wohl große Unternehmen sein, so irgendwo dahinter werden sie halt schlummern, die großen Unternehmen, aber wir haben ja die Mango vom Billa, okay, ist eigentlich auch ein großes Unternehmen, weil gehört ja zur Rewe-Gruppe oder ein anderes Unternehmen, ein anderes Geschäftel, ja. Aber in Wahrheit trifft es auch die Kleinen, und zwar indirekt. Weil das ist eine wesentliche Sache von dieser Richtlinie. Diese Richtlinie legt diesen großen Unternehmen die Verantwortung auf. Aber die sind nicht nur für ihr eigenes Handeln verantwortlich, sondern auch für das Handeln ihrer gesamten Lieferkette. Also jedes kleine Zwischenunternehmen, jeder Distributor, jeder, der ein bisschen was macht, damit die Mango ins Regal kommt, die großen Unternehmen tragen Verantwortung für die. Das heißt, die können sich nicht ausreden und sagen, das waren wir gar nicht, das haben wir gar nicht gewusst, das war irgendwo anders bei den Wüden sozusagen, sondern die tragen auch für diese Unternehmen eine Verantwortung. Und das ist ein ganz großer Unterschied, eine ganz große Verbesserung, wenn man so will, im Vergleich zu diversen nationalen Gesetzen, die da schon im Umlauf sind, weil viele von denen sagen einfach nur, das Unternehmen ist für sein eigenes Handeln verantwortlich, aber nicht für das Handeln von jedem in der gesamten Lieferkette. Das ist ein großer Fortschritt.
Ja, aber dann reden wir auch gleich über den Umweltschutz. Was muss man da bedenken?
Also wie ich das schon mal so keck hineinformuliert habe oder keck hineingebracht habe, damit es auch vollständig ist und damit die Zuhörerinnen da ein ganzes Bild kriegen, ist ein großes Ziel der EU-Richtlinie neben der Verletzung von Menschenrechten soll auch Umweltverschmutzung, Umweltzerstörung und der Verlust der biologischen Vielfalt bekämpft werden. Also das heißt, neben dem Schutz von Arbeitern steht auch Umweltschutz und Nachhaltigkeit bei dieser EU-Richtlinie im Vordergrund. Auch hier werden den Staaten oder sollen den Staaten umfangreiche Sorgfaltspflichten zum Schutz der Umwelt auferlegt werden. Insbesondere ist die Verantwortung beim Klimaschutz ein Gegenstand von dem Vertragstext. Zum Beispiel sieht der Text vor, dass bestimmte Unternehmen, auch wieder größere Unternehmen, verpflichtet sind, Klimaübergangspläne und zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad zu erstellen, zum Beispiel. Und bei ganz großen Unternehmen, also mit mehr als 1000 Beschäftigten, soll sich die Erfüllung der Ziele des Klimaübergangsplans sogar auf die Vergütung der Mitglieder der Unternehmensleitung auswirken. Also die kriegen dann vielleicht keinen Bonus. Also durchaus ein probates Mittel, um da die Unternehmen zu zwingen, da mehr auch ökologische Verantwortung zu übernehmen, wenn man so will.
Das ist ein Anreiz, ja.
Wenn es ums eigene Geld geht, ja, ist das immer ein guter Anreiz. Es ist traurig, aber es funktioniert.
Welche Länder haben jetzt schon was umgesetzt? Also welche sind Vorreiter und welche hinken hinterher?
Wie schon gesagt, also in Wahrheit gibt es ein paar Länder, die schon was gemacht haben, aber es ist ein Fleckerlteppich. Wenn man über unsere Grenzen blickt, unser Nachbar Deutschland hat zum Beispiel schon ein Gesetz umgesetzt, und ein Blick nach Deutschland zeigt, wie ein österreichisches Lieferkettengesetz basierend auf der Richtlinie, die dann hoffentlich bald kommt, aussehen kann. Die Deutschen haben ein Gesetz, das nennen sie, und das ist jetzt ein bisschen ein Zungenbrecher, das nennen sie Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ja, so wie Donaudampfschifffahrtsgesellschaft, so Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz.
Jetzt war, ja, glaube ich, ein Wort zu viel.
Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. So, jetzt haben wir es, Gott sei Dank. Ja. Also, so, ich habe das wirklich oft geübt, aber es will jetzt nicht ganz rauskommen. Naja, okay. Also, da gibt es auch eine Abkürzung, aber Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. So, jetzt habe ich es. Sieht ab 2023 vor, also ist schon in Kraft, dass Unternehmen ab einer Grenze von 3.000 Mitarbeitern die Einhaltung bestimmter Menschenrechte sicherstellen müssen, und ab 2024 wird die Regel auf Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern ausgeweitet. Also durchaus jetzt nicht so die kleinen Rumsen, aber 1.000 Mitarbeiter in Deutschland hat schnell einmal ein Unternehmen. Und das Gesetz ist so ausgestaltet, dass es eben bestimmte Sorgfaltspflichten nennt. Und zu den Sorgfaltspflichten zählen zum Beispiel oder zählen vor allem das Analysieren von menschenrechtlichen Risiken, das Umsetzen von Präventions- und Abhilfemaßnahmen, die Einrichtung von Beschwerdemöglichkeiten sowie die Erstellung von jährlichen Berichten. Also so wie du vorher, glaube ich, erwähnt hast, da müssen sie Bericht erstatten. Ja, müssen sie in Deutschland, wird wahrscheinlich auch in Österreich so sein, wenn da die EU-Richtlinie umgesetzt wird. Aber der Unterschied zum EU-Entwurf, und da bin ich vorher natürlich, habe ich vorgeprescht, bin ein bisschen ungeduldig gewesen. Der Unterschied ist, in Deutschland ist nicht die gesamte Wertschöpfungskette betroffen, oder die Reichweite betrifft nicht die gesamte Wertschöpfungskette, sondern nur die unmittelbaren Geschäftspartner. Und ich habe ja vorher gesagt, nach der EU-Lieferkettenrichtlinie und nach einem Gesetz, das dann quasi auf dessen Grundlage dann erlassen wird in Österreich, hoffentlich, ist die gesamte Wertschöpfungskette und die gesamte Tätigkeitskette dabei. Jetzt habe ich gesagt, ein paar Länder haben das gemacht. Es gibt dann noch ein paar andere Länder. Vielleicht nenne ich jetzt als Beispiel Frankreich oder die Niederlande. Die haben auch schon Lieferkettengesetze. Und in Frankreich zum Beispiel heißt das Gesetz Gesetz über die Sorgfaltspflicht. Und das sieht zum Beispiel einen fünfteiligen Vigilanzplan vor. Also das ist relativ genau ausgestaltet in den einzelnen Schritten, die zu setzen sind. Es ist aber bewusst weit gefasst, dass möglichst viele Situationen da erfasst werden können.
Was für ein Plan ist das, hast du gesagt?
Ein Vigilanzplan. Das ist auch ein schwieriges Wort, habe ich auch gelernt. Ja, Vigilanz. Sieht vor, dass Unternehmen mit einer bestimmten Größe eben schwerwiegende Verletzungen von Menschenrechten und Grundfreiheiten, die Gesundheit und Sicherheit von Personen und der Umwelt verhindern müssen, die sich aus Tätigkeiten des Unternehmens und von Gesellschaften und Unternehmen ergibt, die von dem Unternehmen kontrolliert werden. Und das ist eben in Frankreich die Sache, und die Niederlande hat eben ein ähnliches Gesetz. Aber wie gesagt, soll das jetzt alles vereinheitlicht werden. Das Ziel der EU ist eben ein länderübergreifender, möglichst einheitlicher, eine möglichst einheitliche Vorgehensweise, eine möglichst einheitliche Auflegung von einheitlich geltenden Sorgfaltspflichten, sodass eben die Rechtssicherheit groß wird und sich die Bürger und Bürgerinnen darauf verlassen können, dass die Mango, die bei ihnen kommt, die wahrscheinlich, wenn sie in der EU ist, ja von irgendeinem europäischen Unternehmen ja dann zumindest angepriesen wird im Supermarkt, ja, vom Billa oder der Rewe-Gruppe, die dahinter steht. Und dann muss eben dieses Unternehmen dafür sorgen, dass die Sorgfaltspflichten eingehalten worden sind in der gesamten Lieferkette.
Ist in Österreich schon irgendetwas in Planung?
Es ist noch nichts in Planung. Natürlich hat man sich auch hierzulande mit dem Thema schon auseinandergesetzt. Vor allem die Klein- und Mittelunternehmen tun recht gut daran, sich auch damit auseinanderzusetzen, und weil sie ja eben nicht nur die großen Unternehmen da direkt dann davon betroffen sein werden, sondern eben auch die Kleinen, weil die Großen dann sagen, ihr müsst das jetzt auch einhalten, weil wir sind ja für euch verantwortlich. Das heißt, direkt trifft es die großen Unternehmen, indirekt trifft es auch die Kleinen, weil die wollen ja auch mit den großen Unternehmen Handel betreiben. Und dann sagen die Großen, okay, wir haften für euch, wir sind da verantwortlich, also ihr müsst das jetzt aber auch gescheit machen. Und so wird der Druck groß, das zu machen.
Gibt es trotzdem irgendwelche Schlupflöcher noch, weil ja in einigen Ländern entlang der Lieferkette es so ist, dass der das Geld hat, einfach die Regeln vorgibt, Gesetz hin oder her?
Naja, diese Schlupflöcher möchte eben, der möchte eben die EU-Richtlinie entgegentreten. Das ist ja genau diese Situation, dass sich Unternehmen dann in Länder flüchten, wo der Schutz niedrig ist, wo sie dann eben das quasi niedrigere Standards haben, die sie einhalten müssen, um dann eben auch möglichst gewinnbringend den Gewinn zu maximieren. Das soll ja eben die EU-Richtlinie verhindern. Und ich glaube, es ist ein relativ guter Ansatz, wenn man eben sagt, dass die gesamte Lieferkette sozusagen unter der Verantwortung ist, dann kann das Unternehmen jetzt nicht wegschauen, nur weil das Unternehmen jetzt nicht in Afrika ist und dort das Feld für die Bauern des Felds verantwortlich ist, sondern irgendwo dazwischen dann einsetzt in der Lieferkette, kann es nicht sagen, wir haben gar nicht gewusst, was da in Afrika passiert. Wir haben das Produkt ja, ist ja erst viel später in unseren Machtbereich gekommen. Das geht eben nicht mehr, weil die gesamte Lieferkette sozusagen betreuen müssen. Also die müssen sehr wohl wissen, und so hätte ich das Gesetz verstanden, und ich bin ja ein bisschen ein Hardliner wahrscheinlich, ja, aber wenn schon, denn schon. Die müssen die gesamte Lieferkette kennen, mehr oder weniger, weil die haften ja dafür. Die müssen ja wissen, okay, das ist auf irgendeinem Feld in Afrika, okay, und was machen da die Plantagenbetreiber dort und machen die das alles richtig? Und was macht der, der es von dem Plantagenbetreiber übernimmt? Und was macht der, der das dann in auf ein Schiff packt und herschippert? Und was macht der das dann bei uns im Empfang nimmt? Und was macht der das dann quasi uns verkauft? Und was machen wir dann, wenn wir es dann einfach ins Regal reintun, damit es der Endkunde nimmt? Also das muss alles abgedeckt sein von der Verantwortung in der Lieferkette. Und das ist eine sehr gute Geschichte, glaube ich. Aber es ist unheimlich anspruchsvoll, nehme ich an. Und es wird die großen Unternehmen auch vor nicht wenige Herausforderungen stellen, wenn das dann kommt.
Aber ist die EU-Richtlinie deiner Ansicht nach ausreichend? Oder klaffen nach wie vor irgendwelche Lücken?
Naja, natürlich gibt's wie bei jedem Gesetz oder bei jeder Richtlinie oder bei jedem Entwurf von der Richtlinie so Dinge, die noch meines Erachtens ein bisschen definiert werden müssen und wo es noch ein bisschen unklar ist. Ich bin da jetzt wirklich hergegangen und habe mir das durchgezogen, das Dokument, das ist auch nicht kurz, und natürlich ein bisschen was drüber gelesen. Ganz, ganz wichtig ist in dem Zusammenhang und bevor ich zu der Kritik komme, der Umstand auch, dass wenn jetzt ein Unternehmen gegen das verstoßt, dass da Sanktionen gibt. Also das ist jetzt kein zahnloses Instrument, so irgendwie, ihr müsst das machen und wenn ihr es nicht macht, dann ist auch okay, sondern es gibt bestimmte Sanktionen wie Bußgelder. Aber es gibt, und das ist auch jetzt neu von diesem Lieferkettengesetz, die Möglichkeit einer Schadenersatzklage. Also man kann dann wirklich eine zivilrechtliche Haftung, sagt man, geltend machen, wenn ein Gesetz, das eben auf Grundlage der Richtlinie erlassen wird, verletzt wird. Und das ist was ganz Neues. Das gibt es zum Beispiel im deutschen Lieferkettengesetz nicht, eben diese Möglichkeit der zivilrechtlichen Haftung, die zwingend sein muss. Also das heißt, selbst wenn das nationale Gesetz sagt, in einem bestimmten Fall gibt's keinen Schadenersatz, muss nach der EU-Richtlinie der nationale Gesetzgeber eine sogenannte Eingriffsnorm schaffen. Und das heißt, das ist zwingend, auch wenn das nationale Gesetz sowas nicht vorsieht. Also das nationale Schadenersatzrecht. So, aber jetzt habe ich natürlich arg ausgeschwenkt. Und jetzt komme ich zu der ursprünglichen Frage zurück, wo du gemeint hast, irgendwie, was gibt's für Kritik? Ja, genau das. Insbesondere ist hier unklar, bei dieser Schadenersatzhaftung, wie hoch ist eigentlich der Schadenersatz? Was kann das sein? Was kriegt derjenige, dem ein Schaden entsteht, dass Sorgfaltspflichten verletzt worden sind oder missachtet worden sind? Also die Höhe des Bußgelds ist unklar. Und was das Zweite unklar ist, und das ist auch eine ziemlich gefinkelte Geschichte, ist in Wahrheit die Frage, wer muss beweisen? Die Voraussetzungen sind, dass Sorgfaltspflichten missachtet sind, dass das zu einer vermeidbaren Beeinträchtigung von Menschenrechten oder vom Umweltschutz geführt hat und dass daraus ein Schaden entstanden ist. Also genau ähnlich wie im österreichischen Recht, da brauchst du auch einen Schaden, dann brauchst du die Verletzung von Sorgfaltspflichten und dann brauchst du die Situation, wo man sagt, okay, genau wegen dieser Verletzung ist der Schaden entstanden. Also der Schaden ist nicht wegen irgendwas anderem entstanden, sondern genau wegen dem, das auf Gescheitdeutsch heißt das im österreichischen Recht Conditio sine qua non, aber damit höre ich jetzt schon wieder auf mit der gescheiten Juristerei. Das braucht man auch in Österreich. Das ist jetzt auch im EU-Richtlinienentwurf drinnen. Aber die Frage ist, wer muss es beweisen? Wollen wir wirklich, dass ein Bauer am Feld, der sagt, ich habe jetzt einen Schaden, ich bin megamäßig ausgebeutet worden. Das Unternehmen, der große, sage ich jetzt keine Unternehmensnamen, aber das große Unternehmen sitzt da und sagt, ja, Beweis, ja? Wo ist denn Schaden? Ja? Wir haben nichts gemacht, wir müssen auch nichts sagen. Beweis du uns, dass du einen Schaden hast, beweis du uns, dass du unsere Sorgfaltspflichten verletzt hast und beweis du uns, dass genau diese Verletzung von diesen Sorgfaltspflichten zu dem Schaden gekommen ist. Ja, viel Glück, sage ich mal, viel Glück, kleiner Bauer aus Afrika. Im wahrsten Sinne des Wortes ist das sehr, sehr unrealistisch, dass das jemals funktionieren wird. Solche Schadenersatzprozesse sind elendslang, kosten unheimlich viel Geld. Der Bauer hat ja kein Geld, das ist ja genau das Problem. Das ist sehr, sehr zahnlos. Also was man da machen muss, und das ist ganz wichtig, ist eine sogenannte Beweislastumkehr. Sagt man auch, gibt es auch in bestimmten Situationen im österreichischen Recht eine Situation, wo einer sagt, okay, halbwegs plausibel sollte das natürlich schon sagen, aber er sagt, ich bin wirklich jetzt ganz brutal ausgebeutet worden und kriege überhaupt nichts und ihr habt eure Sorgfaltspflichten vernachlässigt und deswegen ist jetzt mir dieser Schaden entstanden und genau deswegen ist er eben entstanden. Und dann muss das Unternehmen aber hergehen im Rahmen der Beweislastumkehr und sagen, na, wir beweisen, dass es nicht so ist. Und das ist ungleich schwerer natürlich, weil der Bauer kann es einmal behaupten, natürlich halbwegs plausibel. Aber das Unternehmen muss dann quasi das für einen Richter, wir reden jetzt von einem Schadenersatzanspruch vor einem Gericht, muss dann vor einem Richter beweisen, dass es eben nicht so war. Ungleich schwerer, aber ungleich fairer dem Geschädigten gegenüber, der sich in der Regel wahrscheinlich nicht wehren können würde.
Also im Moment ist es noch umgekehrt.
Ja, es ist ganz schwer anzunehmen, dass irgend sowas kommen wird. Ja, in Wahrheit habe ich ja gesagt, diese Verhandlungen, diese sogenannten Trilogverhandlungen sind gerade on the way. Der Rechtsausschuss, also die gescheiten Juristen vom Europäischen Rat haben sich schon drum gekümmert, die haben sie irgendwie aber noch nicht behandelt. Aber es ist stark zu hoffen, dass es auch in die EU-Richtlinie Eingang findet, weil man will sicher nicht so eine Situation oder so ein brisantes Thema jetzt den nationalen Gesetzgeber überlassen, dass der sozusagen dann, dass die Österreicher in ihrem Lieferkettengesetz dann die Beweislastumkehr reinmachen. Das, glaube ich, auf das will man sich jetzt nicht verlassen, also nichts gegen die Österreicher, aber man will dem nationalen Gesetzgeber das vermutlich nicht überlassen, sondern man will das einheitlich haben, man will jetzt nicht, dass die Österreicher ganz, ganz fair sind und sagen, wir machen so eine Beweislastumkehr und die Deutschen sagen, wir sind auch fair und die Franzosen sagen, wir sind auch fair, aber die Spanier sagen, wir haben da starke Unternehmenslobby in unserem Land und das muss man dann auch wieder berücksichtigen, die machen ja dann, tun dann auch wieder mit lobbyieren, ohne dass ich jetzt was gegen die Spanier habe, ja, das war jetzt wirklich nur ein Beispiel, was mir gerade eingefallen ist, aber das will man wahrscheinlich nicht, also ist schwer davon auszugehen und vor allem auch zu hoffen oder eben schwer davon auszugehen eigentlich, dass die EU-Richtlinie, wenn sie dann wirklich da ist, auch so eine, das fair gestalten wird. Jetzt im Wege einer Beweislastumkehr oder auf eine andere Art und Weise, aber es ist davon auszugehen, dass das dann so sein wird. Hoffen wir auf das Beste.
Danke, lieber Anton, dass du uns dieses komplexe Thema näher gebracht hast. Also ich werde jetzt immer, wenn ich eine Mango in der Obstabteilung sehe, an unseren Podcast denken.
Und vergiss den Umweltschutz nicht.
Nein, genau, der ist genauso wichtig. Ja, stimmt. Wir sind am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Die drei wichtigsten Dinge der heutigen Folge sind für mich: Kinderarbeit ist zwar verboten, entlang der Lieferkette wird dieses Verbot aber gern ignoriert. Die EU will die Menschenrechte und die Umwelt gesetzlich schützen und Verletzungen sanktionieren. Und die Möglichkeit, dass nicht der Bauer am Feld beweisen muss, dass ihm Unrecht getan wurde, wäre notwendig. Danke euch HörerInnen fürs Zuhören und fürs Dranbleiben. Und wenn ihr Details zu Lieferkettenrichtlinie oder zu Gesetzestexten nachlesen wollt, dann schaut in unsere Shownotes. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
Das war die heutige Folge von Weitergedacht, der Podcast der WZ. Wenn sie euch gefallen hat, folgt uns auf Instagram oder TikTok und schaut auf unserer Website wz.at vorbei. Unseren Podcast könnt ihr auf Spotify, Apple, Google und anderen Plattformen kostenlos abonnieren. Habt ihr Vorschläge für unsere nächsten Folgen? Dann schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp. Die Nummer lautet 0664 834 8344. Missing Link.